Ja, guten Abend. Ich darf Sie ganz herzlich zu der heutigen Veranstaltung hier in der Bibliothek des schönen Billroth-Hauses und daheim an den Bildschirmen begrüßen. Das heutige Thema chronische Anämien, Schnittstelle zwischen Pädiatrie und Erwachsenenmedizin. Der Zusammenhang ergibt sich daraus, dass diese Krankheiten im Kindesalter manifest werden und heutzutage mit der entsprechenden Begleitung, Behandlung, das Erwachsenenalter erreichen und möglichst alt werden sollen. Ich darf dazu als ersten Referenten Herrn Silaber begrüßen. Herr Christian Silaber, Professor Silaber, ist Hämato-Onkologe an der Abteilung für Hämatologie und Hämostaseologie der MedUni Wien am AKH. Dort klinisch und auch publikatorisch relativ viel mit der chronischen myeloischen Leukämie beschäftigt, mit Signaltransduktionen, Zytokinen. Heute hat er ein anderes Thema gewählt, auf das ich mich sehr freue, was wir schon immer über Thalassämien wissen wollten. Ich bitte um den Vortrag.
Ja, danke vielmals für die Einladung. Also, die Thalassämie ist natürlich die häufigste Krankheit des Hämoglobins. Und Hämoglobin, das ist ein erstaunliches Molekül, da gibt es 100.000 interessante Sachen zu sagen. Aber das Allerwichtigste ist, dass es die Transportkapazität von Blut gegenüber Wasser um den Faktor 70 erhöhen kann. Hämoglobin ist ein Heterotetramer, was bedeutet das? Er hat zwei Alpha-Ketten, die werden hier in Rot, und zwei Beta-Ketten. Und das Wichtige ist, dass diese beide in ausgewogener Menge zueinander produziert werden sollten. Und dann haben wir hier noch in grün diese Häm-Moleküle. Und zwar Häm ist das Molekül, das Eisen benötigt, beim Eisenmangel fehlt und das letztlich den Sauerstoff transportiert. In Wirklichkeit ist das aber etwas komplizierter. Es gibt eben zumindest auch, es gibt alpha-artige Ketten, davon gibt es einmal an sich nur zwei. Aber von den beta-artigen, das sind wiederum die blauen, gibt es eigentlich vier. Aber wenn man der Einfachheit halber diejenigen, die da nur im Dottersack-Stadium eine Rolle spielen, wenn wir die raustun, gibt es eigentlich nur eine Alpha-Kette und drei Beta-artige Ketten. Und je nachdem, was dann zusammenfindet, haben wir das normale Hämoglobin A1, das HbA2 und das fetale Hämoglobin. Und die eigentlichen Beta-Ketten, also die eigentliche Beta-Kette, wird erst nach der Geburt aktiv. Und deshalb manifestieren sich die Krankheiten der Beta-Kette, nämlich die Beta-Thalassämie und die Sichelzellkrankheit, auch erst nach der Geburt. Wie man hier sehen kann, und zwar, dass eben die Gamma-Kette runtergeht und dann durch die gesunde bzw. die kranke Beta-Kette ansteigt. Während die Alpha-Kette, die Krankheiten der Alpha-Ketten, die manifestieren sich schon vor der Geburt. Das ist ja der große Unterschied. Und das ist ja auch logisch, wenn man sich das anschaut, weil die Alpha-Ketten ja schon vor der Geburt und nach der Geburt gleichermaßen exprimiert werden. Und bei den Beta-Ketten ist das eben anders. Was ist die Thalassämie? Ganz einfach, defekte Hämoglobin-Gene, defekte Alpha-Ketten, Alpha-Thalassämie, defekte Beta-Ketten, Beta-Thalassämie. Aber wenn man es etwas präziser formuliert, dann haben wir ein Ungleichgewicht von Alpha- und Beta-Ketten. Und wenn wir ein relatives Alpha-Ketten-Defizit haben, dann ist es eine Alpha-Thalassämie. Und wenn wir ein relatives Beta-Ketten-Defizit haben, haben wir eine Beta-Thalassämie. Aber nicht unbedingt notwendigerweise nur durch eine Beta-Ketten-Defizienz, sondern auch durch eine Vermehrung wie Alpha-Triplikationen oder Quadruplikationen. Wie wird die Beta-Thalassämie am Major vererbt? Autosomal rezessiv. Die Beta-Kette liegt am Chromosom 11. Und wenn dann zwei gesunde Überträger vier Kinder machen, dann haben wir ein, leider Gottes, schwer krankes Kind mit Thalassämie am Major. Und die sind früher praktisch ohne moderne Hilfe schon als Kleinkind an der schwersten angeborenen Blutarmut verstorben. Dann kommen wieder zwei gesunde Überträger raus. Und wir haben ein scheinbar ganz gesundes Kind und das ist an sich gut, aber wenn man denkt, wo diese Mutationsträger eigentlich zu Hause sind und dass da die Malaria vorherrscht, dann sind die eigentlich gesunden, nämlich die gesunden Überträger, die bekommen dann einen grünen Punkt, weil sie dort so gesund sind. Und das scheinbar ganz gesunde Kind, das erkrankt nämlich leider an der Malaria und stirbt auch häufiger daran. Und deshalb kommt es hier zu diesem genetischen Bottleneck zwischen diesen Malaria-Plasmodien. Sozusagen die, die am besten überleben, sind halt die gesunden Überträger mit dem grünen Punkt. Und diese Tatsache erklärt dann auch die geografische Verbreitung dieser Mutationsträger auf der, zumindest in der alten Welt. Und die konnten sich eben genau dort, vor dem Malaria war, derart gut fortpflanzen, dass sie eben in manchen, also bis zu 60% oder 80% der Bevölkerung mit diesem Mutationsträger ist. Und natürlich die ursprüngliche Erstbeschreibung dieser Mutationsträger aus dem Mittelmeerraum war eben auch namensgebend. Thalassa ist das Mittelmeer und das war auch namensgebend für diese Mittelmeer-Blutarmut. Und das ist jetzt besonders interessant, wenn sich eben an bestimmten Orten, zu bestimmten Zeiten und bestimmten Bedingungen sich Mutationsträger besser fortpflanzen können als die sogenannten ganz gesunden, dann ist das ein Founder-Effekt. Und das ist natürlich das Grundprinzip der Evolution. Und hier sehen wir es nochmal 1:1, also Malaria versus Mutationsträger der Thalassämie. Und das ist natürlich nicht die heutige Situation, sondern die vor mehr als 100 Jahren, das Ergebnis von den letzten 10.000 Jahren. Und zwar vor Beginn natürlich der globalen Migration und vor Beginn der großen Malaria-Eradikationsprogramme. Aktuell sind über 1.800 Mutationen bekannt. Das sind zumindest das, was in dieser Datenbank, in dieser besonders nützlichen Datenbank gelistet ist. Eine 500 Milliarden ist angeblich über Mutationsträger. Und das ist natürlich ein gigantisches genetisches Experiment, und zwar völlig ohne Ethikkommission. Wie schaut die Vererbung bei den Alpha-Thalassämien aus? Die ist etwas komplizierter, aber in Wirklichkeit überhaupt nicht kompliziert. Die Alpha-Kette liegt am Chromosom 16, Entschuldigung, und weil sie eben so wichtig ist, ist sie gleich doppelt abgesichert. Das bedeutet, dass jeder ganz gesunde 4 Alpha-Ketten hat, auf genetischer Basis. Wenn davon eine fehlt, dann passiert gar nichts. Und erst wenn 2 fehlen, entweder auf dem gleichen Chromosom oder eben auf gegenüberliegenden Chromosomen, dann haben wir überhaupt das typische Blutbild der Thalassämia minor. Und krank wird man überhaupt erst, wenn 3 Ketten beschädigt sind, 3 Alpha-Ketten. Und wenn 4 fehlen oder beschädigt sind, dann ist das mit dem Leben nicht mehr vereinbar und das Kind stirbt noch vor der Geburt. Also und bei diesen relevanten Formen der Alpha-Thalassämie haben wir in der Elektrophorese dann Beta-Ketten, Tetramere oder Gamma-Ketten, je nachdem schauen die in der Elektrophorese HBH oder HB-Barz aus. Und das wäre sozusagen, was man da findet. Wie schaut nun bei diesen vielen, vielen Milliarden, bei dieser 500 Milliarden gesunden Überträger, wie schauen die Blutbilder aus? Also rotes Blutbild bei Thalassämia minor. Also ein normales rotes Blutbild hat eine normale Größe, MCV, eine normale Anzahl an roten Blutkörperchen und am Schluss ein normales Hämoglobin. Die gesunden Überträger, die minor in der zweiten Zeile, die haben eben eine ausgeprägte Mikrozytose, mehr oder weniger. Sie haben eine kompensatorische Polyglobulie und am Schluss haben sie entweder eine nahezu normale Menge an Hämoglobin oder eine ganz normale Menge. Wenn wir jetzt natürlich die echt Kranken anschauen, dann brauchen die im Prinzip Konserven nach der Geburt und aktuell immer noch fürs ganze Leben. Und weil das eben so oft mit dem Eisenmangel verwechselt wird, der auch in Kombination vorliegen kann, ist es so, beim Eisenmangel, da haben wir natürlich auch diese Mikrozytose, aber die Ehrezahl ist entweder leicht vermindert oder gerade noch normal und aufgrund der Mikrozytose haben sie dann letztlich die mehr oder weniger schwere Anämie. Und hier ein ganz normales Beispiel sozusagen eines von, also wir haben hier eben rotes Blutbild Beta-Minor versus Eisenmangel. Beide haben praktisch die gleiche Mikrozytose. Und beim Eisenmangel ist hier eben die Ehrezahl leicht vermindert. Bei Beta-Minor ist sie kompensatorisch erhöht. Und deswegen hat der mit dem Eisenmangel eben die Anämie mit 5,7. Und der mit der gesunde Überträger der Beta-Thalassämie ist deswegen völlig gesund, weil er 14,0 Hämoglobin hat. Er ist zwar mikrozytär, aber mit 14,0 ist man nicht krank, sondern völlig gesund. Und natürlich können diese beiden Geschichten auch häufig in Kombination vorliegen. Dann ist vielleicht nicht mehr ganz so einfach. Hilfreich ist auch, die sogenannten Targetzellen können hilfreich sein. Manche haben Normoblasten im Diff von den gesunden Überträgern. Und besonders wichtig ist eben, wie wir aufgrund der Landkarten vorher gesehen haben, die ethnische Herkunft. Ist der aus Litauen oder aus Libyen? Ist er aus Polen oder aus Persien oder Irak? Irland oder Irak? Also das gehört bei der Diagnostik einfach dazu. Dann haben wir die ERE-Verteilungsbreite, die kann auch noch hilfreich sein. Beides Mal haben wir wieder diese Mikrozytosen, sagen wir mal, beide sind stark mikrozytär. Die ERE-Lebensdauer ist normalerweise 120 Tage. Und wenn beim Thalassemia minor Blutbild ist es so, dass halt über die letzten Monate das immer mikrozytär war und deswegen die Verteilungsbreite völlig normal ist. Beim Eisenmangel ist es fast immer so, dass eben der Eisenmangel über die letzten Monate aufgetreten ist, die Blutungsquelle, und hier waren die ERES noch normal groß und hier waren sie stark mikrozytär. Und deswegen ist beim Eisenmangel die Verteilungsbreite eben zu breit. Und so viel zur Diagnostik der gesunden Überträger. Und wie schaut jetzt ein richtiger Thalassämie-Patient mit Major wirklich aus? Also es ist ein historisches Foto, mindestens 10 Jahre alt, wie man hier erkennen kann. Und hier haben wir diesen Thalassämie-Major-Patienten und zu einer mehr oder weniger gesunden Kontrolle. Und ich rede jetzt nur über diesen Patienten. Also der schaut krank aus, er ist blass, er ist ekterisch, er kommt aus einem fremden Land, das kann man jetzt vielleicht nicht so gut sehen. Aber die haben eben oft so große Gesichtsknochen und jetzt möchte ich nur zeigen, also sein Unterkiefer war relativ ausgeprägt, aber die Hände sind sozusagen im Vergleich zu meinen zumindest relativ schlank. Und zum Zeitpunkt des Fotos hatte er eben ungefähr 4 Hämoglobin gehabt, 12 Hämatokrit, hochpathologische ERE-Morphologie. Und jetzt kommt die eigentliche Pointe. Wenn man so eine starke Anämie hat, hat man natürlich einen hohen endogenen EPO-Spiegel. Und wenn ich 12 Hämatokrit habe, dann kann ich diesem Normogramm entnehmen, dass es völlig normal ist bei 12 Hämatokrit, dass ich dann eben diese 7300 EPO-Spiegel habe. Das ist eben nicht erhöht, sondern es ist adäquat zum Ausmaß dieser starken Anämie. Und das ist natürlich nicht erst seit gestern so, sondern das ist schon seit der frühesten Kindheit so, und zwar während dem Knochenwachstum. Und das heißt, die Erythropoese, aus der dann leider nichts wird, ist es eben so, dass die Erythropoese, die Unreife, maximal im Knochenmark stimuliert ist, leider vergebens. Und eben diese Hämatopoese liegt eben nicht in allen Knochen, sondern praktisch nur in den Knochen des Achsenskeletts. Das bedeutet also im Schädelknochen, in den Wirbels, im Unterkiefer, den wir da vorher andeutungsweise gesehen haben, in den Knochen der Wirbelsäule, in der Rippe, in der Milz, das ist zwar kein Knochen, und im Becken, oder? Aber die Erythropoese liegt nicht in den Knochen der Finger und deswegen waren seine Hände auch so schlank oder unauffällig. Und so schaut das dann halt aus im CT. Wir sehen eben hier diese eben massiv angefressenen Knochen, Rippenknochen. Wir sehen hier extramedullare Hämatopoese. Und also diese riesigen Tumoren neben der Wirbelsäule, die eben ausschauen, hier noch die große Milz, nicht zu vergessen, und diese großen Tumoren neben der Wirbelsäule, die ausschauen wie ein Lymphom, das ist nichts anderes als völlig gutartige extramedulläre Hämatopoese. Das wäre ein anderes Beispiel, also dieser dunkle Streifen ist ein Kontrollpatient, hier hätten wir eben die normale Dicke der Schädelkalotte. Und hier bei einer Thalassämie-Patientin haben wir eben diese extreme Verdickung oder die abnormale Verdickung dieser Schädelkalotte. Und natürlich gehört die Schädelkalotte auch zum Achsenskelett. Also, und das ist natürlich, diese Veränderungen sind dann besonders ausgeprägt, wenn sie nicht im St. Anna groß geworden sind, sondern zum Beispiel irgendwo im Irak, also in irgendwelchen Kriegsgebieten, wo eben viele dieser Patienten dann herkommen. Und das erklärt auch, dass also ein sehr diskretes Symptom dieser Thalassämie-Patienten ist, sind auch leichte Knochenschmerzen vor den Konserven, die dann kurz nach Transfusionsende wieder weg sind. Und zwar ist es anscheinend so, dass die expandierte Erythropoese dann von innen wieder mal gegen den Knochen drückt. Knochenschmerzen kennen wir auch von Leukämie-Patienten. Und es ist eben wieder nicht in den Fingerknochen, sondern es betrifft die Knochen des Achsenskeletts. Welche Probleme haben also die Thalassämie-Major-Patienten? Anämie ist klar. Sie sind abhängig von Konserven, normalerweise ungefähr alle 3 Wochen. Das Infektionsrisiko, das ist nicht zu unterschätzen. Also die sind oft, also die, die nicht vom St. Anna kommen, sondern eben die anderen, sagen wir mal so, die sind HCV oder irgendwelche Infektionen, sind praktisch der Normalzustand. Alles, was im Blut schwimmt, kann auch übertragen werden. Und das gilt übrigens nicht nur für Irak oder Syrien, das gilt auch für Österreich. Ich erinnere nur an diese Schlagzeile vom März 2019. Und da hat sich eben auch in Österreich jemand zum Beispiel mal mit Malaria über die Konserven infiziert. Die Skelettprobleme haben wir schon besprochen. Folsäurebedarf ist wirklich kleines Problem, aber nicht so kleines Problem ist, dass die Patienten so klein sind. Also sie sind auffällig klein. Das ist eine Kombination von Anämie in der Kindheit und Eisen in der Hypophyse. Dann massive Splenomegalie ist ein eigenes Problem. Die Milz muss manchmal raus. Sie haben eine leicht erhöhte Thromboseneigung. Und das Allerwichtigste bei diesen Patienten ist eben die Eisenüberladung, und zwar mit all ihren Komplikationen, weil die natürlich unbehandelt absolut tödlich ist. Und wie tödlich, werden wir gleich noch sehen. Davor möchte ich aber noch das Vollbild oder der Eisenüberladung zusammenfassen. Also früher sind die alle an der Kardiomyopathie gestorben oder es war die Leberzirrhose. Typisch ist auch dieser Bronze-Diabetes, also ein Typ 3 insulinpflichtiger Diabetes. Schilddrüse, Nebenschilddrüse werden beschädigt. Die Gonaden, beziehungsweise über die Hypophyse die Gonaden, also unerfüllter Kinderwunsch und so weiter, ist ein wirklich relevantes Problem. Dann die Hypophyse, alle Drüsen gehen kaputt, das Eisen kann den Gelenkspalt schädigen, das verminderte Wachstum haben wir schon gehabt. Es gibt eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen und das harmloseste ist noch die sogenannte bräunliche Pigmentierung, also dieser sogenannte Bronzediabetes. Ich habe hier eine österreichische Patientin ausgezeigt mit einer Eisenüberladung im Gegensatz zu einer österreichischen Kontrolle, weil eben die Ethnizität, also diese Dame war auch einmal so rosig, aber jetzt hat sie eben viele Konserven bekommen und ist deswegen so diese schmutzige Färbung, die man hier auch sehen kann. Und das kommt nicht vom Urlaub, nicht von der Sonne, sondern es kommt einfach von den Konserven. Das ist die sogenannte Bronzefärbung, die zum Bronzediabetes führt, was natürlich eine völlige Fehlbezeichnung ist, weil viel passender wäre die Rostfärbung, weil es nichts anderes ist wie Eisen. Ne? Und diese Eisenüberladung ist eben, diese Färbung ist ein ominöses Zeichen für Hämatologen. MDS ist eigentlich stabil, sieht man heute Gott sei Dank seltener, weil sie besser behandelt werden kann. Wie tödlich ist die Eisenüberladung wirklich? Also das ist ein uraltes Paper aus 1994. Damals, wo diese Medikamente rausgekommen sind, haben sich die eben Thalassämie-Patienten geschnappt. Ungefähr 100 in 1976 haben sie eben mit dieser aufwendigen, damals sehr aufwendigen Therapie chelatiert. Und wenn die das gut gemacht haben, eins zurück, und die Ferritinwerte immer gut waren, also 1 zu viel, dann war das Überleben nach 15 Jahren nahezu 100%. Umgekehrt, wenn es schlecht war, waren nach 15 Jahren alle tot. Und wenn es so in der Mitte war, war das Überleben genau bei 50%. Unbehandelt geht es natürlich rapide bergab. Die unbehandelte Eisenüberladung ist nach kurzer Zeit absolut tödlich, wie man hier sehen kann. Deswegen gibt es auch keine wirklich alten Patienten mit Thalassämie. Und obwohl die Thalassämie an sich eine gutartige Erkrankung ist, da gibt es keine Blastenkrise, also einzig allein das Eisen hat die früher alle gekillt. Heute gibt es ganz gute Medikamente mit kleinen Problemen. Und deshalb haben die heutigen Patienten wirklich eine viel, viel bessere Prognose, insbesondere wenn sie von Anfang an optimal betreut worden sind, wie zum Beispiel in diesem Spital hier. Und immer wieder sehen wir sogar erfolgreiche Schwangerschaften, vorausgesetzt, sie nehmen ihre Tabletten auch wirklich ein, was leider nicht immer der Fall ist. Also, und eben hier von außen zu sehen, und Fruchtbarkeit ist ja ein Zeichen von Gesundheit oder beziehungsweise von fehlender Krankheit. Und hiermit danke ich für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen herzlichen Dank für die sehr praxisbezogene, anschauliche Darbietung, die Sie hervorragend gemacht haben. Gibt es Fragen aus dem Publikum, aus dem Chatraum? Vielleicht eine kleine Detailfrage. Sie haben gezeigt, diese Red Distribution Width, dass die relativ breit ist bei der Eisenmangelanämie im Vergleich zur Thalassämie. Mhm. Gilt das auch für alimentäre Eisenmängel?
Das gilt ja für alles Erworbene im Prinzip. Und zwar, also wenn halt irgendwas, das gilt für mich jetzt auch für den B12-Mangel, da wird es aber dann Richtung Makrozytose gehen oder für einen Folsäuremangel. Mhm. Also die Breite zeigt, dass halt in den letzten 120 Tagen was dazugekommen ist. Zum Beispiel kann auch, wenn ich einem Patienten mit schwerer Eisenmangel zwei Konserven gebe, dann ist sozusagen, habe ich am nächsten dann Tag zwei gipfelige Kurve, dann ist am nächsten Tag schon. Mhm. Also es zeigt immer, wenn sich irgendwas geändert hat in letzter Zeit, eben, dass irgendwas mit dem MCV, dass irgendwie das MCV beeinflusst.
Ja. Ich habe eher gedacht, dass der alimentäre Eisenmangel eher chronisch ist und dass daher vielleicht die Breite nicht so, aber das ist offensichtlich auch nicht der Fall.
Der häufigste Ursache für einen Eisenmangel ist die Blutung. Die Blutung, und dabei ist meistens die allerhäufigste dabei wieder die Menstruation. Also aus Sicht des Hämatologen. Aus Sicht des Gastroenterologen wahrscheinlich anders. Aber.
Gut, hier gibt es nur Danksagung für den fantastischen Vortrag. Kann ich mich nur anschließen. Was wir schon immer wissen wollten, wissen wir jetzt und es gibt anscheinend keine Fragen mehr. Ja, sehr gut. Herzlichen Dank noch einmal. Ja.